Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar um das Thema Angst. Und wir starten quasi mit der Flugangst ganz passend zur Urlaubssaison. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Psychologin Irene Rausch hier bei mir habe. Herzlich willkommen beim Podcast Be Active Beatrice bewegt. Hier geht es ums Training von Kopf bis Fuß. Hallo Irene.
Hallo Beatrice, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Wir kennen uns schon sehr lange und du bist eine ganz tolle Psychologin, die sich auf Flugangst spezialisiert hat. Und du hast ein extrem tolles Buch dazu geschrieben. Warum, Irene, hast du überhaupt ein Buch zum Thema Flugangst geschrieben? Was war da sozusagen der Auslöser dahinter?
Ja, also das hat eine ganz lange Vorgeschichte. Mich begleitet das Thema Fliegen ja eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich hatte einen sehr flugbegeisterten Vater, der mich gleich nach der Matura sehr, wie soll ich sagen, sanft oder weniger sanft dazu motiviert hat, mich als Flugbegleiterin zu bewerben. Ich war damals 18, das war also nicht mein Berufswunsch, aber ich habe mir gedacht, gut, ja, gehe ich halt mal dorthin und die haben mich dann auch genommen. Und ja, so habe ich zwar diesen Beruf damals nicht lange ausgeübt, weil es war ja gar nicht mein Wunschberuf, habe dann später Psychologie studiert, wurde schon sehr jung auch Mutter, habe auch meinen Mann kennengelernt, der Pilot ist. Wir sind ja seit dieser Zeit glücklich zusammen, glücklich verheiratet. Und daher habe ich mir dann gedacht, wie ich dann fertig war mit dem Psychologiestudium, das wäre doch eine gute Verknüpfung. Ich möchte irgendwas im Airline-Bereich machen. Und da hat sich unter anderem, also ich mache auch andere Tätigkeiten im Flugbetrieb, aber da hat sich dann auch sehr gut natürlich dieses Thema Flugangst ergeben. Und jetzt behandle ich doch schon seit 25 Jahren Menschen mit Ängsten und auch Flugangst. Und ich habe dabei immer wieder, sehr berührende Erfahrungen erlebe ich immer wieder, dass eigentlich die Betroffenen in relativ kurzer Zeit oft Ängste überwinden können, die vorher schon viele gescheiterte Bewältigungsversuche unternommen haben. Ja, und so habe ich schon lange, viele Jahre so im Kopf und im Herzen sozusagen dieses Buch gehabt, war aber nie
Ein
die Zeit dafür.
Buchbaby sozusagen.
Mein Buchbaby, ja, genau. Ja, und jetzt ist es halt dann immer mehr gereift und ja, so ist es entstanden und es ist für mich so der große Wunsch, dass ich diese Best Practice Tipps, die ich da gesammelt habe, natürlich im Laufe dieser vielen Jahrzehnte, dass ich die gern weitergeben möchte an viele Betroffene und sozusagen auch ein Werkzeugköfferchen, also wirklich ganz konkrete Tools, was kann man machen. Und ja, das habe ich jetzt aber ich habe es mal niedergeschrieben und jetzt ist das Buch Baby auf der Welt.
Also das sind sozusagen Geschichten von realen Personen, die du natürlich ein bisschen abgewandelt hast. Aber wenn man es liest, dann merkt man auch, aha, ja, du hast wirklich mit diesen Art von Personen zu tun, die mit unterschiedlichen Ängsten ins Flugzeug eingestiegen sind. Ja.
Ganz genau. Also da, ich habe in dem Buch auch, was es vielleicht auch von anderen Ratgebern unterscheiden soll, sozusagen diese Live-Expertise. Ich habe ja sehr viele, also sicher ja hunderte Menschen auch begleitet. Ich müsste jetzt mal nachzählen, aber sagen wir jetzt mal, oder sagen wir hunderte Flüge, ja, viele Menschen begleitet auf ihren Flügen oder auch in anderen Angstsituationen. Und da, das habe ich auch ins Buch verpackt, so wirklich einmal so einen Blick zu sehen, live sozusagen, sage ich jetzt mal, diese Fallgeschichten. Also wie ging es dann den Betroffenen in der Akutsituation? Was hat ihnen, wo waren die Ängste? Wo waren die Schwierigkeiten? Was hat ihnen geholfen? Und das ist dann
sehr, sehr schön
auch das.
Geschrieben, weil man kann so richtig mitfühlen und sich dann überlegen, ja, der Herr X, der hat immer nur schlechte Sachen erlebt und natürlich hat er dann wieder Angst gehabt, wenn er eingestiegen ist. Ne? Und
Genau, ja.
Sehr schön, wie du neben ihm sitzt und wie bei ihm alles abläuft, ja, was er schon an Geschichten erlebt hat. Ja,
ganz genau, ja.
Das bringt mich ein bisschen dazu, So, dein Nummer-1-Tipp. Also ich muss sagen, mein Mann leidet selbst immer wieder mal unter Flugangst. Ja? Und er sitzt dann ja mit feuchten Händen zitternd neben mir. Und ich packe dann immer so aus dem Mentaltraining ein paar Atemübungen aus, um ihn zu beruhigen. Aber was ist so dein Nummer-1-Tipp, wenn eben wirklich so ein Schlotterhaxi neben dir sitzt, ja, so jemand, der so richtig Angst hat bei der ersten Turbulenz? Was gibst du da mit auf den Weg?
Also vorweg möchte ich schicken, das ist sicher ein bisschen davon abhängig, ob man selbst entspannt fliegt oder ob man selbst auch unter Flugangst leidet. Weil wenn man selbst auch nicht so wirklich gerne fliegt, wäre es wahrscheinlich ja ein bisschen schwierig, dann den Begleitperson da zu unterstützen. Man würde das wahrscheinlich gegenseitig noch verstärken.
Ich bin
Aber
eine
gehen wir jetzt mal davon.
ganz entspannte
Bitte?
Fliegerin. Ich bin eine ganz entspannte Fliegerin. Also mir
Ja.
wirklich null Angst im Flugzeug.
Schön, genau. Habe ich jetzt auch angenommen. Also in dem Fall würde ich sagen, so diese eigene Überzeugung und diese Sicherheit, die man selbst beim Fliegen hat und die ja auch fundiert ist. Also wir können uns ja glücklicherweise alle sicher fühlen, weil das Flugzeug ist einfach das sicherste Verkehrsmittel, dass man das weitergibt, dass man sagt, du, ja, es ist jetzt zwar unangenehm für dich, vielleicht auch dann dem Partner der Begleitperson vermittelt, schau, es ist jetzt auch keine Schande oder kein Makel, sich da nicht wohlzufühlen, denn Ängste hat jeder Mensch,
Ja.
nur auf unterschiedlichen Gebieten. Denn es ist jetzt kein Indiz für einen besonderen Mut, wenn man sich beim Fliegen wohlfühlt und der andere nicht, sondern es ist einfach das Resultat von Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat. Du hast glücklicherweise und auch ich gute Erfahrungen gemacht und vertraust ins Fliegen. Berechtigterweise möchte ich dazu sagen.
Aber ich habe vor vielen anderen Sachen Angst, aber da kommen wir
Ja,
noch.
das ist ja auch normal. Das hat ja jeder. Also wenn irgendwer sagt, er kennt keine Angst, dann stimmt das einfach nicht. Und deswegen ist es mal gut, den Betroffenen oder die Begleitperson, Partner, Partnerin, einmal auch zu stärken und zu sagen, du ja, das ist halt jetzt nicht dein Lieblings Ort, das Flugzeug, aber du weißt nicht, du schwimmst gern weit in den See hinaus, was sich andere nicht trauen würden. Oder du spielst und tollst mit allen Hunden herum, was wiederum andere, so wie ich zum Beispiel, ich wurde als Kind von einem Hund gebissen, ich habe halt eine Skepsis Hunden gegenüber. Andere haben nur gute Erfahrungen gemacht und haben da überhaupt gelernt. Also ich würde erstens einmal sozusagen da jetzt wieder versuchen, ein bisschen das Selbstbewusstsein auch zu heben von der Begleitperson und dann auch irgendwie, das ist jetzt natürlich auch abhängig vom Schweregrad dieser Angst, aber oft richtet sich die Angst ja auch so gegen die Person, so irgendwie nach innen. Also wenn der gerade unter akuter Angst leidet, dann wird der oft so fast starr. Und da ist es gut, denjenigen dann da rauszuholen aus dieser Starre. Also nicht da drinnen verweilen zu lassen, sondern irgendwie ablenken, beschäftigen, sagen, du, schau, vielleicht handhalten, also das kommt jetzt natürlich auf den Beziehungsgrad an, und dann vielleicht was Lustiges gemeinsam anschauen, ein Video, weil Lachen und Angst.
Sudoku spielen vielleicht, oder? Weil da ist
Ja.
dann die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet.
Genau. Es geht jetzt nicht um ein krampfhaftes Ablenken von der Angst, aber da kommen wir jetzt schon sehr in den psychologischen Aspekt hinein. Aber es geht darum, es ist durchaus erlaubt, man kann auch Entwarnung geben und erfahrungsgemäß, also zum Beispiel, also was der andere halt gern macht, wie du sagst, Sudoku spielen oder vielleicht irgendwas Lustiges anschauen, ja, oder was auch immer, wo man das Gefühl hat, das passt jetzt gerade, nur dass man da nicht so sehr versinkt in diese Angst. Also nicht gut ist, einfach selber dann vielleicht auch still zu sein und sich nicht trauen, den anderen ansprechen. Man kann natürlich auch, du hast das schon erwähnt, mit der Atmung sehr viel machen. Also wenn man da ein bisschen selber eine Ahnung hat, dann ist es gut, dem anderen zu sagen, komm, setzen wir uns jetzt mal beide hin und ja, atmen wir einfach jetzt einmal gemeinsam ein paar Minuten lang eine gute, ruhige Bauchatmung. Also solche,
Das sehr
ja.
sich auf die Atmung, wenn wir dann gemeinsam, also ich nehme seine Hand und dann machen wir gemeinsam Atemübungen und dann merkt man auch, dass einfach ruhiger wird, ja.
Genau, ja. Einfach beim anderen wirklich sein mit der Aufmerksamkeit, natürlich auch ein Glas Wasser oder was immer jetzt auch. Also versuchen, ich würde sagen, Hausverstand einsetzen und schauen, dass man den anderen nicht in einer Angststarre verharren lässt.
Sehr gut. Und ich glaube, du hast gesagt, ein Glas Wasser. In deinem Buch gehst du ja auch einmal darauf ein. Sehr viele trinken sich ja dann auch so ein bisschen den Mut an, ne? Die dann einfach so sagen, na, ich habe Flugangst und ich habe gehört, der Flug wird turbulent werden und dann werden schon die Gläschen aufgemacht, ne? Das ist aber, glaube
Genau.
ich, das, was man nicht machen sollte. Alkohol
Das
führt.
sollte man absolut nicht machen. Es ist zwar natürlich verständlich, also es geht jetzt nicht darum, das zu verurteilen, wenn das wer macht, aber es ist kontraproduktiv und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass der Alkohol sowieso, also es gibt sogar mehrere Gründe. Der Alkohol geht an Bord eines Flugzeuges viel schneller auch ins Blut über. Er wird auch langsamer abgebaut durch die veränderten Sauerstoff- und Luftdruckverhältnisse. Das heißt, und er wirkt auch nur kurzfristig beruhigend. Längerfristig steigt dadurch also steigt sogar noch die Erregung, das Aktivierungsniveau. Man müsste also jetzt ständig nachtanken. Das geht vielleicht auf einem Kurzstreckenflug, ja, aber wenn man einen längeren Flug hat, bringt man sich dadurch noch zusätzlich dann in noch eine höhere Aktivierung rein. Also von daher ist der Alkohol schon einmal kein probates Angstbewältigungsmittel. Und längerfristig ist es auch so, man signalisiert sich dann immer mehr, das Gleiche ist übrigens mit Beruhigungstabletten, aber wenn man irgendeine Substanz zur Angstbewältigung einnimmt, dann suggeriert man sich selbst, ich brauche was, ich kann das, ich schaffe das nicht selbst.
Ja,
Man
da
wird
probiere ich
sozusagen.
sozusagen mich selber, nicht? Weil ich traue mir das gar nicht zu, dass ich das schaffe.
Genau.
Weil ich automatisch
Man.
weiß, ich nehme eine Beruhigungstablette, ist ja auch sehr beliebt, ne? Dass die Leute sagen,
Ja.
bevor ich an Bord gehe, werfe ich mir noch eine Tablette ein oder eben gleich einmal ein Schluckerl Alkohol. Aber wie du sagst, ich glaube, das macht das Selbstvertrauen ja ganz runter.
Absolut. Also man macht sich dadurch wirklich selbst immer kleiner und vor allem kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man wirklich der Überzeugung ist, das schaffe ich nicht selbst. Also man verhindert diese aktiven Selbstbewältigungsstrategien, die man aber glücklicherweise die alle von uns inne haben. Nur man muss das halt einmal eine Anleitung bekommen, aber jeder Mensch kann Ängste überwinden. Es ist glücklicherweise nichts, was ein lebenslanges Schicksal ist sozusagen, sondern es kann jeder Mensch, aber man muss es auch wirklich tun. Aber wenn man sich betäubt mit irgendeiner Substanz, dann ja,
Stelle ich
bekommt man
mir
immer
einfach mal.
mehr so dieses Gefühl, ich kann das nicht, ich brauche eine Substanz, selbst schaffe ich das nicht.
Wie ist das? Wir haben schon gesprochen, jeder von uns hat Ängste. Flugangst ist ein Thema, aber man hat ja auch Angst vor zu engen Räumen zum Beispiel oder ich habe Angst vor Schlangen
Ja.
oder. Wie du gesagt hast, meine Mama zum Beispiel, die mag überhaupt nicht irgendwo schwimmen, wo sie nicht mehr stehen kann, obwohl sie schwimmen kann, aber auch dieses, wenn ich nicht mehr stehen kann, ertrinke ich sofort. Also es sind einfach verschiedene Ängste, die man hat, die ja zum Großteil, glaube ich, einfach irrational sind, oder? Was
Ja.
kann man da tun, um sich rational den Dingen zu stellen, weil meine Angst vor Schlangen ist ja auch total irrational. Ich bin ja noch nicht einmal von einer Schlange jemals berührt worden in meinem Leben. Ja, es ist einfach nur Angst vor Schlangen. Ja.
Ja, also das ist ja sehr häufig, also das sind so ein bisschen archaische Ängste, die man so ein bisschen schon erlernt durch das, was man oft hört oder sieht oder in Medien oder wo auch immer. Also selbst wenn man nicht selbst noch ein schlechtes Erlebnis hatte mit der Situation. Das sind auch so spezifische Phobien, die sind sogar noch, würde ich sagen, ein bisschen noch leichter zu überwinden. Tatsächlich, wenn man es wirklich überwinden möchte, es ist natürlich die Frage, es macht einen Unterschied, ob man jetzt sagt, okay, ich habe Angst vor Schlangen, die man glücklicherweise wahrscheinlich eh nicht sehr oft damit konfrontiert sein wird, oder ob man sagt, okay, ich traue mich einfach nicht mehr in ein Geschäft gehen, in einen Supermarkt, weil da sind so viele Menschen. Also das gibt es ja auch.
Oder in die
Also,
U-Bahn einsteigen. Also das
oder in die U-Bahn
wirklich, dass das
einsteigen.
wirklich ein Riesenproblem ist, dass Personen dann einfach sagen, ich kann einfach nicht in die U-Bahn, also in dieses Schachtsystem einsteigen und nehme Wahnsinnsumwege auf mich, weil ich einfach da nicht rein kann. Ja?
Genau. Und da ist es ganz, ganz wichtig und essentiell und da kommt man nicht dran vorbei. Es ist zwar im ersten Schritt von vielen, wird das so gehandhabt und ist durchaus auch verständlich, dass diese Situationen vermieden werden. Also wenn es jetzt, wie gesagt, eine spezifische Phobie ist und ja, man hat im Leben nicht viel mit Schlangen zu tun, dann
Ja,
wird man
das war
wahrscheinlich.
eher so das Beispiel, weil
Nein,
das.
nein, ich finde es schon, ich finde es gut, das Beispiel, weil ich mir den Unterschied da gut auch darstellen kann. Weil da kann man sagen, okay, ich vermeide das und ich muss mich ja nicht mit Schlangen umgeben und das
Ich
wird
wohne ja nicht im
wahrscheinlich, wird kein
Dschungel.
groß. Ja, außer man macht eine Dschungeltour. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber im Normalfall kann man das vermeiden und es wird einem im Leben nicht sonderlich beeinträchtigen. Aber Ängste, die einen doch beeinträchtigen, also wenn man zum Beispiel nicht U-Bahn fährt oder in keine Gondel sich setzt oder Menschenansammlungen vermeidet oder was auch immer, die längerfristig zu vermeiden, machen die Angstthematik immer größer. Also ich vergleiche das gern, wenn man zum Beispiel eine Angst hat, sagen wir jetzt Flugangst oder sagen wir eine andere Angst, dann hat die ein Ausmaß von beispielsweise, wir sind jetzt in Wien, den Kahlenberg. Also das ist ein Berg der Angst, ja, der den muss man halt einmal besteigen, aber wenn man das nicht will und sagt, na ja, nein, ich muss ja nicht am Kahlenberg draufgehen, raufsteigen und sich dem nie, also nie diesen Kahlenberg besteigt, wird dieser Berg höher. Irgendwann ist der Berg dann ein Großglockner. Und wenn man gar nicht, also wenn man diese Ängste langfristig sich den Situationen nicht stellt, dann wird es irgendwann einmal überhaupt zum Mount Everest. Es wird, also der Berg der Angst wird höher, größer. Und es weitet sich oft auch auf andere Situationen aus. Das heißt, beim Fliegen ist zum Beispiel das klassische Beispiel, Menschen, die längere Zeit nicht fliegen, sagen dann irgendwann auch, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, naja, eigentlich ist U-Bahn fahren. Manche, ich sage jetzt nicht alle, weil jeder hat, bei jedem liegen andere Ängste zugrunde, aber bei denen, die halt sich halt so in engen, geschlossenen Räumen nicht sehr wohl fühlen oder unter vielen Menschen nicht so wohl fühlen, die sagen dann, gut, ich fahre lieber mit dem Rad, ist eh gesünder, ich muss ja nicht U-Bahn fahren oder, also die, oder es sind dann so vermeintlich unter dem sportlichen Aspekt, kenne ich auch genug Menschen, die gehen 8 oder 10 Stockwerke zu Fuß, bevor sie einen Aufzug fahren.
Ja, aufzugeben, auch
Sie,
diese Konfrontation quasi wäre mit dem
genau.
Raum, vor dem sie eigentlich Angstgefühle haben, oder?
Ganz genau. Und die gehen halt immer und sagen, das ist ja ohnehin gut für die Gesundheit, ich gehe lieber diese Stockwerke, tut mir ja gut. Nur, das tut zwar dem Körper gut, also dem sportlichen Aspekt, da ist das sehr gut, aber es ist absolut nicht gut, was jetzt die Situation betrifft, diese Angstbewältigung. Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei, sich diesen Situationen zu stellen. Und dann auch, da ist halt gut, wenn man wirklich gute Anleitungen hat, und das ist auch die Intention meines Buches, da wirklich Strategien oder ein Werkzeugköfferchen, sage ich auch gern, bei sich zu haben, die man einsetzen kann, um zu wissen, gut, ich in der Situation, der setze ich mich jetzt aus. Ich fahre jetzt in der U-Bahn. Ich nehme mir jetzt vor, ich fahre da jetzt, ich weiß nicht, von Heiligenstadt bis Hütteldorf. Wenn man es langsamer angehen will, dann fährt man halt einmal von Heiligenstadt bis zum Karlsplatz. Aber mit der U4, ich bin jetzt ein Beispiel.
Mal, ja.
Ja, aber trotzdem so lang bleibe ich in der Situation und erst dann erkennt man irgendwann, dass die Angst nachlässt. Die wird dann kleiner, die wird aber nur kleiner, wenn man in der Situation drinnen bleibt. Natürlich kann und soll man sich unterstützen, wie gesagt, mit Atmung oder mit anderen Tools. Das ist gut und wichtig, aber es ist nicht gut, diese Situationen zu vermeiden. Es gibt da ein schönes Zitat. Fliehen kann man nur vor einer Gefahr, aber nicht vor seiner Angst, denn die flieht mit. Also man kann die Ängste nicht irgendwo sagen, okay, ja, die sollen irgendwo bleiben. Die holen einen immer ein und die Ängste sind sehr perfid. Die werden dann, wie gesagt, größer, die weiten sich auf andere Situationen aus. Das heißt, irgendwann muss man sagen, so, stopp, ich stelle mich dem Ganzen, so hat es übrigens der Goethe auch schon gemacht, vor 200 Jahren, der Goethe hat seine Höhenangst so besiegt, er hatte auch andere Ängste, aber man weiß es, er hat es auch ja, niedergeschrieben, dass er ist auf die höchsten Aussichtstürme gestiegen, hatte furchtbare Angst, hat aber gesagt, nein, dem stelle ich mich jetzt und ich bleibe da jetzt auf diesem Turm und bis ich diese Angst in die Knie gezwungen habe. Und so überwindet man Ängste, man kann das natürlich langsamer angehen, sich vorsichtiger sozusagen oder langsamer annähern an die angstbesetzte Situation. Oder man macht es so wie der Goethe, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt und da mache ich gar nicht viel Aufhebens drum und ich bleibe da jetzt drinnen.
Das ist eben, glaube ich, die wichtige Message auch deines Buches. Es ist nicht nur für Personen geschrieben, die Flugangst haben, sondern dass
Genau.
diese Mechanismen kann man eben auf ganz viele andere Ängste ja auch mit übertragen. Ja.
Absolut. Also die Angstbehandlung funktioniert ja so wie das kleine M01, kann man sagen, eigentlich immer nach demselben Prinzip. Also
Anwendbar eben auf ganz viele unterschiedliche Ängste. Ja.
ja,
Finde ich eben.
genau.
Das Schöne daran, wenn man einfach sagt, ich bin sowieso jemand, der nicht fliegt, aber ich habe vor anderen Sachen Angst, dann kann man sich da trotzdem, finde ich, sehr, sehr viel mit rausnehmen.
Ja.
Irene, was würdest du so als Atemübung mit auf den Weg geben, die ganz einfach ist und die jeder meiner Zuhörerinnen und Zuhörer ganz einfach erlernen kann, ohne Ausbildung, ohne.
Ja, das ist tatsächlich einfach, gebe ich gern mit. Die Atmung, ich bezeichne es auch gern so irgendwie fast als Zaubermittel. Also man kann mit Atmung Ängste sozusagen wegzaubern.
Das klingt schon mal.
Ja, und das geht einfach und ohne viel Vorbereitung. Natürlich ein bisschen Vorbereitung ist schon anzuraten. Also wenn man gerade direkt in der Akutsituation ist und noch nie etwas von einer Bauchatmung gehört hat, ja, wird man sich wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun, obwohl es auch nicht unmöglich ist. Aber es ist ganz simpel. Also am besten ist man nimmt sich mal ein paar Minuten Zeit schon im Vorfeld, so, ja. Am besten wären 10 Minuten, aber es reichen auch schon 5 Minuten. Setzt sich bequem hin in einen Sessel. Ich empfehle auch eher im Sitzen das zu machen, weil es einfach praktikabler ist. Man kann natürlich auch wunderbar vor dem Einschlafen liegen oder so. Man wird dann automatisch, oder in der Nacht wird dann in jedem Fall ruhiger. Aber um es in jeder Situation anwenden zu können, ist am besten, man setzt sich mal hin, ganz bequem, und legt einfach mal die beide Hände so auf den Bauch. Am besten auf den Bauchnabel, ja, übereinander und spür dann mal im ersten Schritt nur, ob man da spüren kann, dass der Atem die Bauchdecke ein bisschen bewegt. Meistens ist das nämlich nicht so einfach der Fall, weil die meisten Menschen atmen eigentlich, oder wir alle atmen fast in Alltagssituationen nicht tief genug und eher so oberflächlich nur in die Brust hinein. Aber wenn man sich Zeit nimmt und dann schaut, dass man den Atem wirklich in den Bauchraum hineinbringt und dann vielleicht sich das Bild vorstellt, ich blase da jetzt mit meinem Atmen einen Luftballon auf. Und ich bei jedem Einatmen blase ich diesen, also wird der Bauch, hebt sich die Bauchdecke, der Luftballon wird aufgeblasen. Beim Ausatmen senkt sich die Bauchdecke. Das heißt, die Luft geht wieder raus aus dem Luftballon.
Ja.
Das Ganze ein paar Minuten lang. Und was auch gut ist oder wichtig ist, da zu bedenken, unser Geist arbeitet ja meistens auf Hochtouren. Also die meisten von uns kennen das ja, dass die Gedanken so wie ein Karussell, die ja ununterbrochen irgendwo aktiv sind. Und daher ist es gut, sich aber doch immer wieder auf den Atem zu konzentrieren. Und wenn Gedanken kommen, was ganz normal ist, dass man sagt, okay, man lässt sie weiterziehen, wie so, vielleicht wie kleine Wölkchen am Himmel. Die kommen dauernd, aber man lässt sie einfach ziehen. Man nimmt sie jetzt nicht aktiv auf. Und wenn man das noch immer zu schwer fallen sollte, dann kann man sich auch unterstützen, kann zum Beispiel mitzählen. Das heißt, man kann bei jeder ein beim Einatmen, also von 1 bis 10, man sagt zum Beispiel beim Einatmen 1, beim Ausatmen 2, beim nächsten Einatmen 3, beim nächsten Ausatmen 4. Geht man bis 10. Ja, wenn man bei 10 angelangt ist, den nächsten Atemzyklus zählt man wieder von 1 bis 10. Also am besten ist, man experimentiert da ein bisschen und schaut für sich selbst, wie fühle ich mich am wohlsten. Ja, ich kann zum Beispiel auch entspannende Worte mir beim Einatmen überlegen und auch beim Ausatmen, also Atmen, Entspannung. Also da ist der Kreativität, sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass man sich ein paar Minuten dafür Zeit nimmt und schaut, dass man wirklich, dass die Bauchdecke sich hebt und senkt. Ja, und das ist vielleicht auch noch gut zu erwähnen, es ist besser, die Ausatmung etwas länger zu gestalten. Wir alle, also das Einatmen ist ein physiologischer Reflex und Prozess. Ja, das Einatmen, auch das vergisst man nicht. Aber in Anspannungssituationen, man kennt das auch, wird oft die Luft angehalten.
Ich kenne
Und
das von.
erst wenn man dann wieder,
Ja.
ja, der Schreck nachlässt, dann atmet man aus. Also das heißt, die Entspannung ist eher mit dem Ausatmen verbunden. Von
Und
daher
dann auch
ist
ein
gut, dass
bisschen forcieren, noch wirklich die Luft rauszubekommen und nicht zu viel Luft noch im Bauchraum zu lassen.
genau. Ja, und vielleicht sogar noch eine kleine winzige Sekunde noch warten nach der Ausatmung, bevor man dann wieder einatmet. Also das ist auch so ein Verstärker für die längere Ausatmung.
Sehr schön. Also das sind Bilder, die man ganz schön, glaube ich, für sich mitnehmen kann und die man vielleicht schon zu Hause ein paar Mal übt. Und wenn man dann eben in der Situation ist, sei das jetzt im Flugzeug oder in einer U-Bahn oder in einer Gondel, dann kann man das dann für sich gleich abrufen und die Übung machen, oder?
Genau, ja. Und ich sage auch immer gern meinen Klienten, die zum Beispiel, weil oft besteht große Skepsis Langstreckenflügen gegenüber. Kurzstrecke geht irgendwie, aber Langstrecke, das ist für viele eine große Hürde. Und da sage ich dann gern, also wenn man wirklich die Atmung zum Beispiel, es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten und Werkzeuge auch noch aus dem Werkzeugkoffertchen, aber allein wenn man bei der Atmung bleibt, und mit sich jetzt die Vereinbarung trifft, gut, egal, also außer ich esse jetzt zwischendurch was, ich trinke was oder mache irgendwas anderes, aber den Rest verbringe ich, konzentriere ich mich auf meine gute, tiefe, ruhige Bauchatmung, dann kann man, weil Angst und Entspannung können auch gemeinsam nicht existieren und die Atmung entspannt auch das vegetative Nervensystem. Das heißt, es ist zwar schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es gehört ein Dranbleiben dabei, aber wenn man immer wieder zur Atmung zurückkommt, ja, dann vergehen auch 5 Stunden oder 7 Stunden, verbringt man damit eigentlich sehr fokussiert auf diese Atmung und prinzipiell darf dann gar keine Angst gleichzeitig auftreten oder wird auch viel weniger auftreten. Wenn sie auftritt, dann ist halt gut, dass man wieder zur Atmung zurückkehrt.
Dass man immer den Anker hat und sagt, so, wenn wieder so eine Angst also aufpoppt, dann finde ich mich wieder in der Atmung und mache wieder einen Atemzyklus, den ich einfach ganz bewusst durchlaufe.
Genau. Natürlich, also was ich jetzt nicht da irgendwo verheimlichen möchte, aber da steht auch ganz viel im Buch, natürlich ist auch die kognitive Ebene wichtig. Das heißt, dass man die Gedanken, wenn da irgendwelche destruktiven Angstgedanken kommen, dass man weiß, wie man damit umgeht. Also, dass man die jetzt nicht aufnimmt und einlädt sozusagen und sich davon, weil wenn man zu sehr im Kopf, also zu sehr bei den Gedanken ist, dann ist halt mit der Atmung manchmal auch nicht so
Ja,
einfach.
dass die ein bisschen
Also,
wegziehen. Ja.
ja. Sollte parallel laufen, sozusagen, ja.
Liebe Irene, was würdest du gerne abschließend noch so mit auf den Weg geben, meinen Hörer und Hörerinnen?
Ja, also da gäbe es vieles. Ich meine, wenn ich mich jetzt beschränken soll, dann würde ich mitgeben gerne so eine Lebensweisheit. Also ich habe überhaupt gern Lebensweisheiten, weil ich finde da von weisen Menschen, da kann man sich sehr viel oft wirklich für sich selbst auch mitnehmen. Aber ich habe als Motto oder als Zitat bei meinem Buch auch so dieses Zitat, es sind nicht die Dinge, die an sich, die uns beunruhigen, sondern die Sicht, die wir darauf haben oder die Meinung, die wir dazu haben.
Ja.
Das haben schon die Philosophen des Altertums erkannt. Das ist wirklich eine Jahrtausende alte Weisheit, dass es immer unsere Gedanken sind, die unser Leben formen und dass wir immer selbst auch die Wahlfreiheit haben, dieser Gedanken. Also ich habe da auch etliches im Buch drüber geschrieben, weil es mich fasziniert und weil ich finde, es ist auch abseits von Angst ein ganz wichtiges Thema. Wie gestalten wir unser Leben? Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Nicht nur Ängsten, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Worauf richten wir unsere Sichtweise? Ich war ja sozusagen eine Viktor Frankl-Schülerin. Also das war ja für mich ein ganz, ganz faszinierender und großer Mann des letzten Jahrhunderts, Psychiater und hat die Logotherapie und Existenzanalyse kreiert. Und er hat ja also Schicksalsschläge unglaublicher Art erleiden müssen. Er hat Konzentrationslager.
Und hat das alles durch seine Resilienz aufarbeiten können, ja.
Genau. Und der hat auch viel, also auch ich durfte noch erleben als Psychologiestudentin bei seinen Vorträgen, die waren sehr mitreißend und bewegend, und er hat auch viel über Ängste gesprochen. Und er hat auch immer so über die Trotzmacht des Geistes gesprochen. Das heißt, er hat gesagt, wir müssen uns von uns selbst nicht alles gefallen lassen. Wir können dem allen trotzen, wir können auch unseren Ängsten trotzen. Wir haben diese Wahlfreiheit. Wir können uns abtrotzen, sozusagen. Gelassenheit oder Tapferkeit. Es ist eben diese Resilienz, die Herausforderungen des Lebens in dem Sinn anzunehmen, sich davon nicht langfristig irgendwie ja zerstören zu lassen. Das heißt nicht, dass das einfach ist. Es ist eine lebenslange Übung, und es gibt manchmal sehr tragische Umstände, und es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, schau immer nur, dass, ja, du musst immer irgendwie happy sein, und es, aber es geht darum, dass man längerfristig, es gibt auch da dieses schöne, glaube ich, Spruch, was ich ganz nett finde, so, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.
Ja.
Also darum geht es eigentlich, das ist diese Resilienz. Schauen, dass man langfristig wieder, was kann man lernen aus Situationen, wie kann man sich drüber stellen, wie können wir mit der Freiheit, die wir alle haben, glücklicherweise, mit diesem Quäntchen an Wahlfreiheit, selbst in misslichsten Lebenslagen, was können wir da tun, und wie können wir eben, ja, Situationen, also egal jetzt Ängste oder Schwierigkeiten, eben bestmöglichst meistern. Vielleicht dazu noch einen kleinen Vergleich, das habe ich, ja, den führe ich auch gern an. Du kennst sicher, es gibt ja diese Umspringbilder. Wenn man sich die anschaut, dann sieht man entweder eine Vase oder zwei
Ja,
Frauengesichter.
oder
Ja,
eine
kennst du
Hexe oder eine junge Frau, ne? Da gibt's
Genau. Ja, genau. Hexe, junge Frau oder andere Motive. Und das schaffen eigentlich die meisten Menschen, dass sie zuerst, man sieht zuerst einmal das eine Bild, und irgendwann, wenn man sich konzentriert und längere Zeit, dann sieht man, ah, da gibt es ja noch ein anderes Bild auch. Und dann schafft man das zu switchen. Also man kann springen von der Hexe zur jungen Frau zum Beispiel. Und so ist es auch mit Situationen im Leben. Man kann sich konzentrieren auf das, was alles nicht gut läuft und was, ja, was jetzt wirklich misslich ist. Oder man schaut, dass man switcht und jetzt die junge Frau wieder sieht und schaut. Also da gibt es so vieles. Und ich denke, gerade wir da in unserem wunderschönen Land und auf dem wunderschönen Fleckchen Erde, wir sind ja alle privilegiert, und wir können so dankbar sein, dass wir hier leben in diesen fantastischen Lebensumständen und Lebensbedingungen. Und das sich dann immer wieder rauszuholen und zu schauen und zu sagen, ja, es gibt Herausforderungen, klarerweise, die hat jeder Mensch. Und Ängste hat, wie gesagt, auch jeder Mensch. Aber das ist ja nicht das, was, das ist ja nicht das alleine, was einen Menschen ausmacht, sondern es gibt so viel anderes, Gutes, Schönes auch, und sich auf das eben zu konzentrieren.
Das
Und
volle
ich denke,
Glas zu sehen und nicht das halbe.
das, genau, das volle Glas, das halbe Glas. Ja, es klingt ja alles ein bisschen trivial. Es ist die Umsetzung überhaupt nicht so einfach, wie es ja so klingen mag, wenn man, wir kennen das ja alle, jeder hat Herausforderungen, und trotzdem ist es, finde ich, liegt es an uns und ist schon auch unsere, ja, wie soll ich sagen, unsere Aufgabe, oder zumindest wenn wir danach streben, dass es uns gut geht, dass wir uns eben immer wieder nach dem ausrichten, und da gibt es also auch verschiedenste Möglichkeiten. Das würde jetzt schon sehr weit wegführen, Dankbarkeits Glückstagebuch oder was auch immer. Aber ich denke schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, und das gebe ich auch ein bisschen im Buch weiter, und gebe ich auch sehr gern hier jetzt weiter, ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Irene. In den Shownotes findet man auch den Link zu deinem Buch. Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke, liebe Beatrice. Ich freue mich sehr über die Einladung, und ja, dir alles Liebe und danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite www.beatrice-drach.com. Und noch eine ganz kleine Bitte, Anregung zum Schluss. Noch mehr Personen finden den Be Active Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten hinterlässt.